Hallo und herzlich willkommen bei Programmierbar, dem Podcast für Web- und Mobile-Entwicklung. Wie ihr am Intro gleich merken werdet, haben wir den Namen des Podcasts geändert. Er hieß früher Mobilfunk, heißt heute Programmierbar. Und gemeinsam mit dem Namen haben sich auch die ganzen Kontaktdaten geändert. Das heißt, ihr findet uns auf Twitter jetzt unter @programmierbar und die E-Mail-Adresse für Nachfragen, Themenvorschläge etc. lautet podcast@programmier.bar. Ansonsten hat sich am Format des Podcasts aber nicht viel geändert und ich wünsche euch viel Spaß mit der Folge.
Herzlich willkommen zum Mobilfunk.
Hallo und herzlich willkommen bei Folge 19 des Mobilfunk-Podcasts. Wir sind heute hier in einer leicht erweiterten Runde, wie letzte Woche schon angekündigt, haben wir nämlich einen Gast. Aber erstmal stelle ich die üblichen Verdächtigen vor. Das sind einmal der Fabi. Hallo Fabi.
Hello.
Na, alles klar?
Ja, soweit, bis auf dass ich gerade ein bisschen harder mit mir das Fenster zuzumachen. Du hast nämlich vorhin gelüftet und mir langsam wird mir ein bisschen kalt. Wollen wir das Fenster zumachen? Sonst wird es, glaube ich, jetzt in der nächsten Stunde etwas kalt, wenn keiner das Fenster zumacht.
Ja, hi Sebi. Sebi ist auch da.
Hi Mario.
Winken. Ich habe dir gewunken. Das ist auch sehr gut für den Podcast.
Ich habe zurückgewunken, wie jeder gesehen hat.
Genau, ja. Und dann ist da noch der Dennis. Hallo Dennis.
Hallo Mario. Kann ich mal ein bisschen Verzögerung heute geben, weil wie ihr gleich feststellen werdet, bin ich nicht der Letzte in der Runde, der heute vorgestellt wird. Und wir haben nur 4 Mikrofone. Das heißt, Mario und ich müssen immer ein bisschen switchen. Aber auch das kriegen wir hin. Wir haben eine gute Lernkurve. Das schaffen wir schon.
Da demonstrieren wir schon das Gegenteil. Ja, genau. Der 5. in der Runde ist nämlich heute Peter Gröner. Hi Peter, schön, dass du da bist.
Moin Moin, freut mich sehr.
Ja, genau. Peter ist heute hier bei uns und wird einen Vortrag zu den Progressive Web Apps halten hier im Rahmen des Meetups hier bei uns. Genau. Und zu dem Thema wollen wir uns heute auch in dem Podcast unterhalten. Vielleicht fangen wir ganz kurz mal so ein bisschen mit den Basics an. Was genau sind denn eigentlich Progressive Web Apps?
Naja, also erstmal ist Progressive Web App, würde ich mal sagen, primär so ein Marketingbegriff. Da stellt sich so ziemlich jeder sein eigenes Ding drunter vor, aber man kann so allgemein sagen, dass es sich erstmal um eine ganz normale Web-App handelt. Also HTML, CSS, JavaScript, der ganze übliche Krempel. Die schreibt man ganz normal mit irgendwelchen Frameworks. Wie das im UI aussieht, ist völlig wurscht. Aber dann werden da mit ein paar neuen Web-APIs Funktionen dran gehängt, die das Ganze mit Fähigkeiten aufrüsten, die es in die Nähe zu einer nativen App bringen. Mhm. Das war ja bei HTML5 sowieso schon immer die Idee, dass man die Webplattform mit entsprechenden Funktionen erweitert, dass man den nativen Apps Konkurrenz macht. Und jetzt geht's halt eben auch darum, dass man so Dinge hinbekommt wie Offline-Betrieb, ein Icon auf dem Startbildschirm, auf dem Mobiltelefon, wie auch auf dem Desktop-Rechner und auch einen Weg, wie man so die User Experience gestalten kann von einer normalen Webseite, die man ansurft, hin zu einer Web-App, wo man auf dem Icon drückt. Es gibt kein Browser-UI mehr. Das ist so die grobe Idee.
Mhm. Wie ist denn da eigentlich der Unterschied für mich als User? Keine Ahnung, wenn ich jetzt mein iPhone aufmache, was ist der Unterschied für mich von nativer App hin zu einer Progressive Web App?
Das ist jetzt eine fiese Frage für so früh im Podcast, weil ich noch gar nicht...
Ja, aber wie erkenne ich als Nutzer, dass ich eine Progressive Web App nutze? Also erkenne ich das irgendwie als Nutzer oder ist es für mich, ich mache eine Website auf und es ist eigentlich vergleichbar mit einer Website und ist vielleicht schneller oder so?
Ja, also ich drehe erstmal, okay, dann drehe ich erstmal so meinen Zynik-Knopf ein bisschen runter, ne? Versuchen wir mal mit einer ernsthaften Antwort. Also im Idealfall, wenn du jetzt technisch nicht besonders bedarft bist und dich nicht trotzdem nicht von irgendwelchen plötzlichen Pop-ups gestört fühlst, kriegst du es im gegebenenfalls gar nicht mit. Also du suchst dir einfach irgendwas, du hast irgendein Bedürfnis, du brauchst irgendein Programm, das zum Beispiel eine Word-Datei in PDF konvertiert. Sowas. Das findest du dann online, ist halt so ein Konvertierungsdienst und nutzt den dann. Dein Browser schneidet mit, dass du dieses Teil nutzt und dass es halt eben als Progressive Web App gebaut ist. Aber im ersten Moment fühlt es sich für dich an wie eine Webseite. Nur durch halt eben intensive Benutzung fängt das Ding dann an, zu einer nativen App hinzumutieren. Plötzlich funktioniert es offline. Plötzlich kommt ein Dialog, der dich fragt, möchtest du dieses Ding dem Startbildschirm hinzufügen, ohne dass du diesen Dialog triggern musst, wie das halt so bei klassischem Add-to-Homescreen ist. Mhm. Das heißt, für dich als Nutzer mutiert im Idealfall diese Progressive Web App von einer normalen Webseite, von einem normalen Dienst hin zu etwas, was sich einfach auf deinem Homescreen einnistet, wenn wir jetzt mal vom Mobile Use Case ausgehen. Mhm. Mhm. Also im Idealfall merkst du gar nicht so richtig, was passiert, beziehungsweise denkst immer nur bei jedem Schritt, ach ja, ist ja nett. Und sagst halt weiter, okay, und ja, das auch noch.
Okay, und ist dieses Pop-up, kommt das eigentlich wirklich, darüber können wir gleich später vielleicht nochmal eingehen, was ich tun muss, damit ich eine Progressive Web App bin, aber wenn ich jetzt mal so eine Progressive Web App geschrieben habe, kommt dann immer automatisch dieses, wenn ich die Seite öffne, möchtest du es zum Home-Bildschirm hinzufügen?
Gott bewahre. Nein, dafür macht man doch diese Dinger, diese installiere uns im App Store, bla 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 Banner. Mhm. Das macht man ja von Hand. Nee, also die Idee ist, dass diese Pop-ups, die dich fragen, ob das eine Progressive Web App werden soll, dass die nicht gesteuert kommen, sondern die kommen dann, wenn der Browser meint, das ist technisch möglich und eine gute Idee ist. Also wenn zum Beispiel dieser Konvertierungsdienst, wenn du den besuchst und dann sagst, ach nee, ich nehme den anderen und dann sofort wieder verschwindest, siehst du dieses Pop-up im Idealfall niemals. Mhm. Wenn du es hingegen irgendwie nutzt und bookmarkst, öfter vorbeikommst und das Ding ist gut eingerichtet und nutzt HTTPS und all so Sachen, wenn es also so sogenannte Installability Signals gibt, kommt der Browser auf die Idee, vielleicht mal zu sagen, jawohl, sieht vertrauenswürdig aus, sieht aus, als würde ich meinem Nutzer einen Dienst erweisen, wenn ich diesen Dialog anzeige, und dann kommt das vielleicht.
Okay, aber interessant. Also es ist auf jeden Fall etwas browsergesteuert. Das ist nichts, was ich als Entwickler der Progressive Web App entscheiden kann, wann dieses Pop-up getriggert wird.
Da haben wir so dermaßen keine Einwirkungsmöglichkeit drauf. Das ist dann halt auch wieder so ein Punkt, kann man dann halt eben machen, aber ist halt so in der Kommunikation mit irgendwelchen Higher-Ups dann halt immer etwas schwierig zu begründen. Ne, warum kommt das denn jetzt gerade mal nicht? Oder warum kommt das mal so? Kann man da nicht irgendwas tun? Und da gibt's halt null Möglichkeit, das zu machen.
Okay.
Da muss ich vielleicht ganz am Anfang noch jetzt nochmal fragen, auf welchen Plattformen ist es denn irgendwie schon, also die Frage der Kompatibilität, wo, weil ich habe es jetzt persönlich noch nie irgendwo gesehen, dass es automatisch kam, ich nutze ein iOS-Gerät.
Ja, da haben wir die Begründung.
Okay, das heißt, da ist es einfach noch nicht unterstützt.
Nein, das wäre viel zu einfach.
Gut,
dann erklären wir ausführlich. Das befindet sich in so einem quantenmechanischen Unterstützungsüberlagerungszustand. Also auf iOS geht das zwar, aber... Und dann kommen halt diverse Abers. Also der Offline-Support funktioniert technisch gesehen und der Service Worker, ein so ein Basisbestandteil davon, funktioniert auch, nur halt nicht wie spezifiziert, sondern irgendwie anders. Dieser Add-to-Homescreen-Dialog, den du da gerade vermisst, der kommt auf iOS einfach nicht. So, der ist da halt nicht supported, sondern da muss man das manuell machen. Und da funktionieren ganz viele andere Sachen nicht und alles ist halt irgendwie schräg oder so. Weißt du, das ist wie wenn du machst Urlaub irgendwie im tiefsten Österreich. So, es ist zwar alles so, wie du es irgendwie kennst, aber es klingt alles ein bisschen komisch und alles ist irgendwie leicht anders. Okay. So gut, ungefähr, ja, ist das dann auf iOS.
Okay. Das heißt, da ist eher iOS die Plattform, die ein bisschen außen vor ist.
Böse Zungen behaupten, Mobile Safari wäre der neue Internet Explorer.
Okay.
Sehr gut. Was mich interessiert ist, oder sind die Bestandteile, die die technischen, weiß nicht, du sagtest APIs oder so, die man jetzt essentiell braucht, um sagen zu können, ich will jetzt eine Progressive Web App haben. Also was gehört dazu an der Technik?
Naja, das ist halt so eine Sache. Das kommt halt immer darauf auch an, wie weit man gehen möchte. Also ich habe ja vorhin mal dieses Beispiel von diesem Konvertierungsdienst beschrieben. Das wäre jetzt so Progressive Web App wirklich, wie es so im Buche steht, wenn du so den kompletten Weg beschreiten willst. Aber man kann sich von diesen Progressive Web App Technologien auch einzeln herausnehmen, um nur bestimmte Ziele zu verfolgen. Zum Beispiel ist meine eigene Webseite einfach nur eine ganz räudige PHP-CMS-Webseite. Aber ich habe da auch Progressive Web App Technologien drin, um bestimmte Ziele zu erreichen. Vor allen Dingen halt eben, dass es sehr viel schneller lädt. Und dann brauche ich halt eben auch nicht den ganzen Zoo von allem, was da supported wird. Aber man kann generell sagen, was es braucht als Grundvoraussetzung ist HTTPS, sonst geht von den ganzen modernen APIs gar nichts. Wir brauchen den Service Worker, was ein kleines JavaScript ist, in dem man beschreibt, wie web-appige Dinge, wie zum Beispiel Offline-Support und Push-Notifications und Konsorten funktionieren. Das ist einfach ein kleines programmierbares JavaScript, das wirklich auch von der API her sehr gut designt ist, aber halt eben sehr schwierige Dinge umsetzt, weswegen das ausgesprochen haarig ist, sowas immer selber zu schreiben, aber es geht. Und dann gibt's noch das Manifest, einfach eine JSON-Datei, in der du ganz viele Dinge auflistest zum Installieren der App, wie zum Beispiel Icons, den Applikationsnamen. Und dann pickt sich die Browser-Betriebssystem-Kombination irgendwas raus von diesen ganzen Dingen, die du da angibst, um dann hoffentlich eine irgendwie genehme User-Experience herzustellen. Aber das ist eigentlich so das Wichtigste, Service Worker, Manifest. Und natürlich brauchst du auch diese ganzen HTML5-APIs, um dann mit dieser App was Interessantes zu machen. Also wenn du dich einfach nur installierst und ein Icon auf dem Startbildschirm hast, okay, nett. Aber was machst du dann damit? Ne? Du brauchst halt eben den ganzen Rest von HTML5. Du willst irgendwas mit der Kamera vom Smartphone machen, brauchst du halt eben die entsprechenden APIs dafür. Willst wirklich irgendwie Dateien hin und her konvertieren, brauchst du JavaScript Multithreading, brauchst du die Worker-API, so Dinge. Aber es sind halt wirklich im Wesentlichen diese zentralen Punkte, Service Worker und Manifest.
Aber jetzt die Dinge, ich brauche eine Kamera oder ähnliches, Das ist ja jetzt nichts Service, nichts Progressive Web App spezifisches, oder? Also
nee.
Ist ja generell, ich möchte eine sophisticated Applikation bauen, dann macht es natürlich Sinn, solche Funktionalitäten je nach Use Case auch zu nutzen.
Genau, genau. Ist nicht Progressive Web App spezifisch. Spezifisch sind halt nur Manifest und Service Worker. Wobei, wie gesagt, auch die kann man halt eben für andere Dinge benutzen. Mhm. Den Service Worker einfach als Webseitenbeschleuniger.
Okay, und aber jetzt so zum Verständnis, was die einzelnen Komponenten sind. Manifest beschreibt einfach nur grundsätzlich so ein bisschen Metadaten zu meiner Applikation oder das?
Bietet an. Mhm. Also zum Beispiel, du hast jetzt irgendwie mehrere Plattformen, die du bespielen willst. Zum Beispiel, sind wir mal jetzt mal ein bisschen Science-Fiction-mäßig drauf, tun wir mal so, auf dem iPhone wird das gehen. So, dann müsstest du halt irgendwie Informationen bereitstellen, die ein schönes Icon machen, auf einem riesigen Windows-Desktop, wie auch auf dem iPhone. Und dann hast du eventuell einfach unterschiedliche Bedürfnisse, was so die Länge des Namens deiner Applikation angeht. Möglicherweise willst du irgendwie heißen Word2PDF, der super fancy Konvertierungsdienst aus Bad Nauheim. Und das ist dein Name. Aber das halt eben auf dem iPhone-Startbildschirm unterzubringen, wäre halt ein bisschen lang. Und da willst du vielleicht einfach nur Word2PDF heißen. Mhm. Du weißt aber nicht, wenn du die App schreibst, auf was für Devices das alles stattfinden wird. Und wie das dann jeweils heißen soll. Also du machst nicht irgendwie so eine Tabelle, wenn Windows dann den langen Namen, wenn iOS dann den kurzen Namen, sondern du gibst einfach beides an und hoffst dann, dass die Browser-Betriebssystem-Kombination jeweils das Richtige rauspickt, damit das ein gutes Endergebnis gibt. Aber auch da hast du keinen Einfluss drauf und den willst du auch nicht haben, weil wenn du Einfluss drauf hättest, müsstest du halt diese Tabelle pflegen. Das heißt, ja. Das würde bei der nächsten iOS-Keynote bedeuten, dass du nicht in freudiger Erwartung davor sitzt, sondern denkst, oh Gott, was kommt denn jetzt? Ich muss meine Tabelle demnächst updaten.
Okay. Das heißt aber, also grundsätzlich aber trotzdem, es sind irgendwie Metadaten in der Manifest und ich muss jetzt nicht pro Browser spezifisch alles schreiben, aber so ein paar generische Dinge schreibe ich dort rein und hoffe mal drauf, dass alles richtig gemacht wird.
Genau, das ist vor allen Dingen der Punkt mit dem Hoffen, dass alles richtig gemacht wird, ist halt so der wichtige. Du hast da halt, das ist halt alles nicht wirklich was, was du bestellst, sondern wo du sagst, hier, ich Browser-Betriebssystem-Kombination, ich gebe dir alle möglichen Informationen, bitte bau daraus irgendwas Brauchbares. Mhm. Aber das beschreibt halt wirklich so den Berührungspunkt zwischen deiner App und dem Betriebssystem, den du halt nicht wirklich sozusagen selber festlegst, sondern wo du nur Informationen reinfütterst. Das hast du aber selber nicht unter Kontrolle. Also dein Werk als Entwickler beginnt wirklich erst, nachdem auf dieses Icon draufgedrückt wurde. Mhm. Aber das Icon selber wird generiert aus Informationen, die du bereitstellst, aber nicht exakt durch dich gesteuert.
Okay. Und Dennis, wolltest du gerade noch? Du hast ja, dein Mikro so an den Mund.
Ja, 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 nee, ich habe einige Fragen, aber ich wollte dich nicht...
Nee, hau raus, ich habe ja gerade schon ein paar.
Kann man das ein Standard nennen, Progressive Web Apps?
Auf jeden Fall.
Und also, der ist definiert von?
Also das ist ein vernünftiger Webstandard, wo halt die involvierten Player, die halt eben da was mit den Webtechnologien zu tun haben, die vernünftigen Dokumente pflegen, wie das halt heutzutage der Fall ist.
Mhm. Das heißt, man würde davon ausgehen, dass Apple es irgendwann unterstützt?
Der Zusammenhang ist mir jetzt nicht klar.
Naja, also manchmal dauert es ja einfach nur ein bisschen, keine Ahnung.
Ne? Ja, ja, also das ist das Apple eine, aber zum Beispiel bei Apple ist, finde ich halt besonders hübsch, dass halt Push-Notifications, da gibt es eine API dafür, dass das im Web funktioniert und die ist spezifiziert und die wird von allen unterstützt, außer von Apple, die machen auch Push-Notifications, aber die pflegen halt ihre komplett eigene API. Mhm, okay. Die haben da bestimmt Gründe für, aber deswegen so der Kommentar von wegen, also das konvergiert alles und vielleicht gibt es ja auch irgendwie eine Library dafür, die das alles unter einen Hut bringt. Wüsste ich jetzt nicht, aber vielleicht gibt's das ja mal. Irgendwer könnte das ja schreiben, vielleicht. Ja. Also das sind schon Standards und die werden halt langfristig von allen irgendwie so unterstützt. Das Ding ist halt nur, es ist tatsächlich alles neu, deswegen ist vieles davon nicht in Stein gemeißelt. Und wenn wir jetzt über den Funktionsumfang vom Service Worker heutzutage sprechen, ist das absolut nicht erschöpfend, sondern da wird halt eben noch Diverses dazukommen. Weiß halt nur noch keiner was.
Und wann wurde das erste davon definiert? Also was heißt jetzt neu bei dir?
Wann wurde das erste definiert? Naja, ist es schwierig. Das Ganze ist jetzt so, dass diese modernen Webstandards, also wenn wir jetzt mal das Zeug nehmen, das nach HTML5 kam, das folgt einem etwas anderen Paradigma. Und wenn man sich HTML5 anschaut, stellt man fest, dass viele von diesen APIs super, super high level sind. Also wir hatten ja vorhin mal so Sachen wie so den Zugriff auf die Kamera, wo es dann ja wirklich so ist, dass man als Webentwickler einen Befehl abgeben kann, Marke, Browser, mach mal die Kamera auf und gib mir halt die Bilder, die da rausfallen. Aber das ist alles.
Ja.
Und das ist gegebenenfalls, je nachdem, was man machen möchte, nicht unbedingt optimal, wenn man da irgendwie performant bilderkennungstechnisch Zeug mitmachen möchte. Aber diese HTML5-APIs waren alle super high-levelig. Und was halt jetzt kommt, ist vor allen Dingen eine ganze Menge von Low-Level-APIs, die nachgerüstet werden, um die vorhandenen High-Level-APIs zu erklären. Das ist jetzt nicht, was du normalerweise machen würdest. Normalerweise würdest du erst irgendwelches Low-Level-Zeug machen und dann das High-Level-Zeug da oben drauf bauen. Mhm. Beim Web muss man halt eben aus historischen Gründen den anderen Weg gehen. Und das ist unglaublich viel anstrengender, als es halt eben bei vernünftigem Vorgehen wäre. Und deswegen weiß ich nicht, Progressive Web Apps in der Diskussion, die ersten E-Mails und Dokumente, die irgendwie auf GitHub rumliegen und so, wo halt mal die Spezifikateure geschrieben haben, man müsste mal. Ja. Die sind alle steinalt, aber wirklich konkret geworden ist es erst in den letzten paar Jahren.
Okay. Zum Funktionsumfang des Service Workers.
Ja.
Da sagtest du Offline und Push Notifications. Und kannst du da ein bisschen mehr ins Detail gehen, was das bedeutet oder was dieser Service Worker genau macht?
Den Service Worker musst du dir vorstellen, als würdest du einen Proxy schreiben in JavaScript, der auf dem Client wohnt. Ich habe ja vorhin gesagt, eine Progressive Web App ist erstmal eine ganz normale Web App und die glaubt immer, sie würde mit dem Server reden. Angenommen, du hast eine Web App, du drückst auf den Knopf und das Ding requestet ein Bild von einer Katze und zeigt das an. Dann macht deine Web App einfach nur einen Ajax-Request und sagt so getCatJPEG, kriegt das Bild, zeigt es an. Und das ist ja eine Kommunikation direkt von dem Browser mit dem Server. Und der Service Worker ist ein kleines JavaScript, was so ein Proxy ist, der nur auf Ereignisse reagiert, wie zum Beispiel solche Requests, und klemmt sich zwischen Server und die eigentliche App dazwischen. Und kann halt dann solche Anfragen wie nach der Katze abfangen und umleiten. Dieser Proxy könnte also sagen, jemand will eine Katze haben, okay, prima, dann leite ich die Anfrage nur so durch zum Server, hol die Daten von da und wirklich bin so ein transparenter Proxy. Könnte natürlich auch sagen, ich bin ein Proxy, nehme die Anfrage nach CatJPEG, verschlucke die aber, requeste stattdessen vom Server DocJPEG und liefere die Antwort als Antwort auf diese Anfrage nach dem Katzenbild den Hund aus. Was, also wäre jetzt möglich, wäre jetzt nicht wirklich sinnvoll, aber man könnte das halt eben machen. Aber was halt der Proxy auch machen kann, ist, der kann mit den diversen Speichermechanismen, die es im modernen Browser gibt, reden und sagen, da will jemand die Katze aus dem Web requesten. Ich habe diese Katze aber sowieso in meinem Offline-Datenspeicher lokal im Browser vorrätig, also kram ich die daraus und antworte mit diesem Katzenbild für die App nicht erkennbar aus dem Offline-Cache. Und damit haben wir dann Offline-Support. Und das Schöne am Service Worker ist halt eben, dass du diese ganzen Proxy-Regelungen frei programmieren kannst. Könntest also sagen, okay, weiß ich nicht, jeden Tag in der Woche leite ich das Katzenbild zum Server durch, aber dienstags ist Hundetag und dann biege ich halt alle Requests auf CatJPEG zu DocJPEG um. Das ist komplett für dich völlig frei programmierbar und du kannst da jeden Spaß machen, den du willst. Und Offline-Support ist halt so das Offensichtlichste, was man damit tun kann.
Mhm. Okay, aber da macht er tatsächlich HTTPS-Requirements Sinn.
Ja, doll. Das ist halt eine ziemlich mächtige API, das willst du halt nicht jetzt bei jedem Fishy, bei jeder Fishy-Webseite da haben. Mhm.
Ja. Was wären da so Best Practices? Also für, wenn ich jetzt meine, keine Ahnung, bei großen Applikationen, würdest du dann, um das Caching zu betreiben, das einfach bei jedem Page-Load einfach gleichzeitig den Inhalt, den ich da geladen habe, irgendwie cachen? Oder würdest du irgendwie beim Initialisieren der Applikation irgendwie einen Großteil der Daten laden, um sie zu cachen, damit später, wenn der Nutzer sich durch die App navigiert, auch, bis wenn er dann mal die Internetverbindung verliert, auch die nächsten Seiten aufrufen kann? Oder ist es eher so ein, ich habe mal eine Seite aufgerufen, lass die Daten im Cache, sodass wenn beim nächsten Mal aufgerufen wird und das Internet ist weg, ich die Daten habe? Oder gibt's da schon so eine Art Best Practices, wie man das Caching für so eine Progressive Web App, die vielleicht auch ein bisschen größer wird, wie man das macht, wie man das grundsätzlich angeht?
Ja, ein ganz klarer Fall von kommt drauf an.
Das kennen wir ein bisschen, ja.
Naja, aber es kommt halt wirklich auf den Use Case an. Also stell dir zum Beispiel vor, du bist jetzt hier für, weiß ich nicht, du bist jetzt hier Verkehrsbetrieb von Frankfurt am Main und machst jetzt da die Fahrplan-App mit so einer Progressive Web-App. Und dann würde ich ja schon erwarten, dass wenn ich mir diese App sozusagen besorge, indem ich sie jetzt im Fall einer Progressive Web-App mal einfach mal ansurfe, dass ich dann da zum Beispiel alle Assets habe, dass ich halt zum Beispiel das S-Bahn-Logo genauso habe wie das U-Bahn-Logo, auch wenn ich eigentlich normalerweise nur nach der U-Bahn gucke. Und das geht halt eben auch, weil S-Bahn-Logo und irgendwie Sollfahrplan für die S-Bahn und so, die paar Kilobytes, das ist kein Problem. Stell dir jetzt hingegen vor, du bist eine Nachrichten-Website, du bist jetzt irgendwie die Frankfurter Allgemeine Zeitung, dann wäre vielleicht das Cachen von allen Artikeln, die es jemals gegeben hat, nicht so die gute Idee. Mhm. Und dann müsstest du vielleicht sowas machen wie, dass du da zum Beispiel das Logo cached und die Style-Sheets und die Scripts und was alles da so anfällt, aber von den Artikeln zum Beispiel immer nur das, was jemand schon mal gesehen hat, dass man auf jeden Fall auf Gelesenes oder irgendwie Favorisiertes oder das, wo ich einen Kommentar hinterlassen habe, wieder zugreifen kann. Oder du baust irgendwie einen E-Mail-Client und dann musst du halt irgendwie deine E-Mail-Inbox mit einem Server und anderen Accounts und was nicht allem synchronisieren. Und dann musst du irgendwie mit verteilten Datenbanken ringen und dann ist das Problem wieder ein anderes. Mhm. Also was da die richtige Strategie ist, kommt halt doll drauf an, was du so vorhast. Es gibt natürlich so Standardlösungen für zum Beispiel, ich betreibe eine Webseite, okay, klar, dann halt eben Style Sheets, Assets, Scripts und so weiter. Aber wenn es halt gerade sehr groß wird, dann kommt es halt echt doll drauf an, was willst du den Leuten so zumuten an so initialem Installationsschritt. Ist das wirklich sinnvoll, da jetzt zum Beispiel für ein Spiel sämtliche Assets durchzudrücken, die es da jemals geben wird? Ne? Auch bei Level 100 und weiter, obwohl wir jetzt erstmal nur bei Level 5 sind.
Mhm.
Da ist also wirklich ja, Fingerspitzengefühl gefragt, würde ich mal sagen. Kann man nicht so allgemein sagen.
Ja, definitiv. Und wie sieht's grundsätzlich aus? Hast du irgendwie Empfehlungen, zu welchem Grad? Weil du ja meintest, diese Service Worker APIs, ich weiß es gar nicht, wie es grundsätzlich aussieht, wie ich diesen Support dort dafür schreibe. Ich habe irgendwas von dieser Fetch API gelesen, die man, glaube ich, nutzt, um gerade diese Daten-Requests abfangen zu können. Aber
nee, die Fetch API ist nur XML, HTTP Request 2.0.
Okay.
Also nur eine bessere API für das ganze alte, schlimme, schreckliche Internet Explorer 5 Zeug.
Okay, aber wann würdest du sagen, lohnt es sich, auf irgendeine Form von Framework zu setzen, um diese Service Worker Unterstützung zu schreiben? Oder hast du da vielleicht auch gute Empfehlungen? Ich glaube, ist es nicht so, dass es bei Angular sogar durchaus out of the box irgendwie unterstützt ist, diese ganze Service Worker Kommunikation?
Ein klarer Fall von ja, aber. Also das ist natürlich schon so, dass man bei diesen ganzen Angular CLIs und React CLIs sagen kann, bau mir auch einen Service Worker. Aber das ist dann notwendigerweise halt nur so ein Standardding. Wenn du jetzt wirklich sowas Schlaues machen möchtest, wie gesagt, du machst jetzt irgendwie die Fahrplan-App und wenn da jetzt jemand sagt, ich möchte gerne jetzt hier mal diesen die U-Bahn-Linie 6 favorisiert haben, damit ich da zumindest den Soll-Fahrplan immer zur Hand habe, ist das ja ein explizites Opt-in und eine Aktion, die du halt ja irgendwie sagen musst, okay, dann speichere das, aber du willst vielleicht nicht jede Buslinie speichern. Nur weil ich die mal gesehen habe. Mhm. Und wenn es halt eben darum geht, dass halt wirklich irgendwie der Nutzer auch mal sagt, ich will das jetzt so, dann kommst du nicht umhin, das irgendwie selber zu schreiben. Wenn du natürlich so Standardanforderungen hast, wie zum Beispiel, Webseite soll halt eben schneller laden, dann gibt's da schon Standardlösungen für. Da gibt's halt dieses Tool Workbox von Google. Das nutze zum Beispiel ich für meine Webseite. Da habe ich einen Service Worker zur Beschleunigung drin, den ich nicht selbst geschrieben habe. Sondern wo ich diesem Tool nur sage, guck mal, da in dem Ordner liegen meine ganzen Bilder und meine Style-Sheets, mach mal einen Service-Worker.
Mhm. Und wie heißt das? Workbox?
Workbox.
Ah, das können wir auch mal in die Shownotes auf jeden Fall packen, kann ich jetzt selbst auch noch nicht.
Ja, kann ich dringend empfehlen. Also das enthält halt einerseits so ein CLI-Tool, das einen kompletten Service-Worker automatisch generieren kann.
Mhm.
Das kann auch Teile von einem Service-Worker generieren, dass man sagen kann, hier liegt ein JavaScript und da, wo der Kommentar mit dem Inhalt drin steht, da rümpeln mal Service-Worker-Code rein und man kann das auch als Runtime-Library nutzen. Wenn man zum Beispiel so gewisse Caching-Strategien nicht selber programmieren möchte, sondern auf gewisse Standardverfahren zumindest zurückgreifen möchte, Algorithmen gleichsam, dann sind die da auch schon implementiert. Weil auch so die Frage, Ressource offline cachen, wie jetzt so ein Katzenbild, das kann man ja so oder so machen. Also könnte ja zum Beispiel sein, wir machen eine Installation. Wir wissen, dass diese Applikation nur den Zweck hat, einmal dieses Katzenbild anzuzeigen. Dann sagen wir halt eben, okay, wenn der Service Worker sich erstmals installiert, cachen wir dieses Katzenbild, dieses eine, was es gibt, dann ist es offline verfügbar. Und wir können auch das Request-Handling von diesem Katzenbild ganz einfach schreiben. Wenn die Anfrage reinkommt, biegen wir sie auf den Offline-Cache um und fertig ist. So. Anders sieht's halt aus, wenn wir sagen, wir haben jetzt viele Katzenbilder, die man requesten kann. Wir möchten zum Beispiel eines, das einmal gesehen wurde, kein zweites Mal laden müssen. Also wir installieren initial keine Katzenbilder, aber jedes Mal, wenn wir eins runterladen, legen wir es auch in den Offline-Cache, damit wir es dann bei wiederholter Verwendung da rausholen können.
Mhm.
Dann kommt noch dazu, was ist denn, wenn diese Bilder möglicherweise sich ändern, weil die aktualisiert werden? Wir holen immer das aktuellste Bild einer spezifischen Katze. Dann willst du vielleicht so eine Strategie haben wie, jemand drückt auf Bild anzeigen, dann holen wir das Ding erstmal aus dem Cache, aber wenn wir das gemacht haben, holen wir es auch aus dem Web, probieren es zumindest, wir könnten ja offline sein, und wenn wir dann ein neues finden, das auch wirklich sich unterscheidet von dem, was wir im Cache haben, updaten wir das Ding im Cache und machen auch eine Message an das UI, damit das neue Bild sich anzeigt und sowas alles. Und du siehst, das kann dann schon ziemlich kompliziert werden, wenn man das irgendwie alles da so unter einen Hut bringen möchte. Also normale Webentwicklung ist ja schon knifflig genug. Im Browser und im Server muss der gleiche State sein. Jetzt haben wir den Server und wir haben den Service Worker und den Offline-Speicher und wir haben halt noch unser UI und das muss alles irgendwie synchronisiert werden. Prost Mahlzeit.
Mhm.
Also da führen halt eben Standardlösungen, wenn man wirklich ein Standardproblem hat, da kann man das machen. Das ist halt dann meist aber irgendwie unspektakulär, weil dann nimmst du halt das Ding aus der Dose. Ist halt eine Library, schmeißt da rein, okay, Ende aus Mickey Mouse. Dann musst du auch die ganzen Details nicht wissen, aber das ist ja nicht das Spannende. Ich will halt eben, dass meine ganzen Web-Apps genauso gut funktionieren wie meine ganzen nativen Apps, dass das alles sich automatisch updatet, schön synchronisiert und bla und Keks. Das hat alles so zu funktionieren, ist halt nur irre schwierig zu programmieren, nur wenigstens haben wir jetzt diese Schwierigkeit dank der Service Worker API. Wir können uns dieses Problem drauf schaffen.
Hast du irgendwelche Beispiele, wo du sagen würdest, da hat jemand die Technologie wirklich richtig cool und irgendwie auf eine clevere, unerwartete Art und Weise eingesetzt?
Naja, so richtig nicht. also nicht so, dass es halt beeindruckend wäre. Ja. Also es ist halt schon so, dass die Dinger ziemlich gut funktionieren. Es gibt zum Beispiel diese Webseite pwastats.com, ja. Die listen zum Beispiel auch auf hier, wir sind Unternehmen so und so, wir sind jetzt irgendwie Twitter, hat zum Beispiel gesagt, als wir unsere alte Mobile-Web-App weggeworfen haben und durch eine Progressive-Web-App ersetzt haben, haben wir irgendwie 75% mehr Tweets pro Nutzer oder sowas generiert im Vergleich zu dem alten Ding. Oder irgendwie Pinterest hat 40% oder so mehr Umsatz durch Werbung bei der Progressive Web App im Vergleich zu vorher, was wahrscheinlich vor allen Dingen dadurch begründet ist, dass es halt einfach schneller lädt. Und wir wissen ja halt eben, lädt schneller, macht bessere Business-Metriken. Aber dass ich halt irgendwie so sage, jawohl, das ist ja mal was, was ich noch gar nicht gesehen habe, das fehlt mir halt noch so ein bisschen. Da fehlt mir halt irgendwie so das das Revolutionäre. Ja, nur, es ist halt eben auch nicht so, dass diese Technologien per se revolutionär wären. Das eine ist halt eben ein Haufen Metadaten, das andere ist ein Proxy. So. Also.
Also ist es nicht im Endeffekt auch so, wenn du es sehr, sehr gut umsetzt, merkst du davon ja hoffentlich einfach nichts. Du merkst einfach nur, dass es schneller ist im Grunde genommen, oder? Also,
alleine das schneller sein hat ja einen sehr großen Wert, wie man eben ja auch weiß. Ne? Ich meine, das ist ja nicht ferne liefen. Das ist ja an sich schon ein sehr zentraler Punkt so für Webseiten.
Also, vor allen Dingen merkt man nicht. Also, du sitzt doch hier vom MacBook.
Ja.
Hast du da Chrome drauf?
Da habe ich Chrome drauf, wer hätte es geglaubt, ja?
Geh doch mal auf about://serviceworker-internals.
Also jetzt, wir müssen übrigens, also ich glaube, wir brauchen mal so einen Mikrohalter. Warte, ich leg mal kurz mein Mikro weg und diktiere nochmal.
about://serviceworker-internals.
Oh, hier Autofill wird mir sogar direkt vorgestellt. Ja, sind wir drauf.
Da siehst du jetzt eine Liste, eine hoffentlich relativ lange Liste von irgendwelchen Webseiten und Diensten, die sich bereits bei dir per Service Worker in diesem Browser festgesetzt haben. Ich bitte auf den Scrollbalken zu achten.
Oh ja, das sind durchaus schon ein paar, ne? Bitrise, Electron, GetBootstrap, Lodash, Google Mail.
Du musst nicht unbedingt alle vorlesen, wenn du...
Nee, ich weiß, es geht noch eine Weile lang.
Du willst vielleicht auch nicht alle vorlesen. Also
darauf habe ich vorhin das ein bisschen vorsichtiger formulieren.
Ich wollte ein paar schöne Beispiele nennen. Ja. Das war es eins zu viele.
Also bei sowas wie Google Mail ist, also wenn es so funktionieren würde, wie man sich das denkt, wäre das hier offensichtlich, ne? Inbox auch kleinseitig cachen. Aber auch Lodash ist halt einfach nur die Dokumentation für eine JavaScript-Library. Aber auch die, wenn sie schneller lädt, macht halt eben mehr Spaß. So. Und da sehen wir es halt eben, man merkt es halt meistens wirklich nicht, weil es ist halt irgendwelche Infrastruktur, die irgendwelches Zeug macht, Push-Notifications für dein Online-Auktionshaus oder halt eben die Dokumentation lädt schneller oder ist gar offline verfügbar, so Zeug. Deswegen, also ich glaube, da kommt auch nicht wirklich viel jetzt so Spektakuläres rum. Also ich wüsste jetzt viel, was man irgendwie machen könnte, was ich jetzt spektakulär fände, was jetzt dann Nerds wie uns auffällt. Aber so für Otto-Normalverbraucher nicht. Also ich meine, wir haben jetzt ja mit irgendwelchen Frontend-Frameworks serverseitiges Rendering. Warum haben wir eigentlich nicht Service-Worker-seitiges Rendering? Zum Beispiel. So als Konzept, dass diese ganzen Frontend-Frameworks dieses Ding wirklich mal mitdenken und nicht nur, wie du vorhin schon sagtest, bei den CLI-Tools haben, ach, wir haben auch einen Service-Worker.
Ja.
Sondern sowas müsste halt einfach so als integraler Bestandteil von vorne weg mal eingeplant werden. Das könnte ganz cool werden, nur ob dann irgendwer das da wirklich merkt als Endnutzer, wage ich zu bezweifeln. Wir werden halt merken, was wir plötzlich alles machen können, ohne viel zu tun. Das fehlt mir halt noch so ein bisschen.
Google ist relativ aktiv dabei, das auch so ein bisschen zu promoten, die Technologie, oder? Habe ich das richtig mitbekommen?
Also wenn ich es richtig mitbekommen habe, gibt es ja mittlerweile nur noch einen Browserhersteller so wirklich.
Ja, ne? Internet Explorer ist jetzt ja auch Chrome.
Genau, also so gesehen... Wer, wenn nicht die?
Ja.
Ne? Also, es ist sozusagen, also, es ist richtig, aber ist halt nicht wirklich jetzt eine nennenswerte Feststellung, weil wer soll es denn sein, wenn nicht die?
Ja, ich hatte nur so ein bisschen, ich hatte noch eine Anschlussfrage da dran, so ein bisschen, weil für mich ist mir, macht das, ich weiß nicht, ob es Sinn macht, aber ist das so ein bisschen für die letztlich auch, die haben ja was davon, wenn sie Nutzung aus nativen Apps gerade auf iOS rausholen und wieder ins Web, weil sie ja prinzipiell, was ihre ganze Datenerfassung, worauf ihr das ganze Businessmodell aufbaut, vielleicht ein bisschen mehr davon haben oder gerade halt auch die Suchbarkeit, die ist ja bei PWAs gegeben, nehme ich an. Die sind ja wahrscheinlich genauso crawlbar wie normale Webseiten.
Ja, normale Webseiten.
Also es sind
also ich meine, also technisch gesehen hast du recht.
Ich ziele einfach nur darauf ab, so ist ein bisschen, haben die quasi ein strategisches Interesse daran zu sagen, hey, wir versuchen Nutzung aus nativen Apps rauszuholen, um das Ganze ein bisschen wieder in den wie jetzt zum Beispiel bei Twitter, wenn sie das aus den nativen Sachen rausholen, in die Web-App, dass dann eben sie die Nutzung wieder mitbekommen, sozusagen im Google-Sinne.
Also das ist halt jetzt schwierig. Jetzt sind wir so bei Kriminologie. Ne? Weil die andere Frage ist halt eben auch, also meine Lieblingsverschwörungstheorie ist schon längst nicht mehr irgendwie Elektrosmog oder so, sondern wie bei Apple, die blockieren die Progressive Web Apps absichtlich, damit sie nicht auf ihre Umsätze da im App Store verzichten müssen oder so. Ja. Ne? Kann natürlich sein, so dass die große Weltverschwörung da am Start ist, oder vielleicht haben die einfach, vielleicht ist das Entwicklerteam für Safari halt nicht so groß. Ja. Ja? Wäre ja auch möglich.
Ja, ich meine, also, das ist jetzt auch gar nicht im Sinne von einer großen Verschwörung. Das ist ja letztlich auch einfach aus Produktsicht
eine
nachvollziehbare Entscheidung, wenn das irgendwie Sinn macht.
Ja, aber ich meine, wir werden es halt eben jetzt sehen. Also jetzt, wo sich halt eben, wie gesagt, ein weiterer Browser-Schiller hat aufgegeben hat, letztlich, werden wir ja sehen, warum sie es gemacht haben. Mal gucken. Ich bin sehr gespannt und nur semi-optimistisch.
Aber wenn wir jetzt irgendwie gerade schon bei nativen Apps angelangt sind, weil wenn man sich alles mal so anhört, ich muss ein Manifest schreiben, ich muss mich um einen Service Worker kümmern, der durchaus seine Kniffe hat und auch ein bisschen Komplexität mit sich bringt. Aber erstmal klingt ja irgendwie alles besser im Vergleich zu einer normalen Web-App. Ist es ja wahrscheinlich auch, bis auf die Komplexität.
Ja, also sagen wir mal so, es ist ja eine normale Web-App, ne?
Ja,
eine normale Web-App klar. Mit einem kleinen Add-on eigentlich nur.
Ja, aber es ist auf jeden Fall die Richtung, gerade mit Caching und eben Offline-Fähigkeit bis zu einem gewissen Grad ist es ja durchaus auf jeden Fall um einiges konkurrenzfähiger zu nativen Apps geworden, was solche Funktionalität angeht. Gibt es denn Funktionalitäten, wenn du jetzt vergleichst nativen Apps mit Progressive Web Apps, die eben die Progressive Web Apps noch nicht bieten? Also wie sieht's aus mit, kann ich im Hintergrund, auch wenn die Applikation nicht im Vordergrund ist, irgendwelche Dinge noch tun bis zu einem gewissen kleinen Grade, oder?
Naja, also du siehst ja gerade die Liste von allen Service-Workern, die sich auf deinem Chrome eingenistet haben. Mhm. Sollten die das können, deiner Meinung nach?
Ob die das können? Ja, wahrscheinlich nicht, aber ist die Frage...
Sollten sie. Wärst du dafür, dass sie das können? Weil offensichtlich hast du ja, ohne es zu wissen, dir hier irgendwelche semi-permanenten JavaScript-Prozesse eingetreten, einfach nur indem du da durch die Gegend geklickt hast. Die sollten so wenig können wie gerade eben möglich, so viel wie absolut nötig. Also die können wirklich gar nichts. Das sind wirklich nur, die reagieren auf Nutzereingaben. Nutzereingabe im Sinne von, du rufst die Seite auf, dann werden die hochgefahren und sagen, okay, ich mache jetzt meine Proxy-Rolle und liefere Daten aus dem Cache aus. Oder du kriegst eine Push-Notification, dann müssen die natürlich auch wach werden, um die dir anzuzeigen und so Sachen zu machen. Mhm. Aber das sind keine Hintergrunddienste in dem Sinne. Das ist nicht wirklich so ein Daemon.
Aber es kann, also beispielsweise wenn Push-Notifications kommen, ist natürlich so, dass ich in gewisser Weise dann noch Applikationslogik habe, die mich Inhalte und so weiter steuern lassen können.
Richtig, mit der Einschränkung, dass du bei Web Push-Notifications Stand heute dazu gezwungen bist, jede einkommende Push-Notification auch mit einer sichtbaren Notification für den Nutzer zu quittieren. Also es gibt keinen Silent Push im Sinne von, ich schicke was hin, um Logik auszulösen und der Nutzer kriegt es nicht mit, sondern das muss halt immer mit einer Notification auch kombiniert werden. Mhm. Einfach nur, damit der Nutzer weiß, da passiert gerade was mit meiner Kiste. Und du musst tatsächlich in dem Service Worker Code auch den Nachweis erbringen, dass du eine solche Notification angezeigt hast. Und wenn du deinen Code so schreibst, dass eine Push-Notification ankommt und du zeigst auch eine sichtbare Notification an, vergisst aber sozusagen, das dem Browser gegenüber nachzuweisen, dann denkt der, du würdest irgendwie fishy Zeug machen und warnt dann den Nutzer, hey, da versucht irgendwer dich zu tracken oder irgendwelchen Code auszuführen, lösch doch mal einfach alles und so. Du musst halt immer überlegen, du musst halt, das sage ich den Webentwicklern immer, man muss sich hier zwei Hüte aufsetzen. Der Webentwickler, der ganz viel möchte, und der Nutzer, der ganz ehrlich möchte, dass der andere Hut so wenig kann wie möglich. Sonst machen die nämlich nur Blödsinn. Irgendwelche Installier-mich-Dialoge hochpoppen als erstes, was man so sieht. Ich meine, wer mal heutzutage irgendwie auf Facebook rumgeklickt hat und mal irgendwie auf eine von diesen Social-Media-Schleudern draufgegangen ist, einfach nur, um sich ein lustiges Haustier-Video anzugucken, als erstes, gib mir Notifications, gib mir Zugriff auf dieses, auf jenes, auf solches und das halt eben dann auch noch mit der Möglichkeit, beliebiges JavaScript auf meiner Kiste auszuführen, ich denke nicht.
Okay. Vielleicht, weil wir hatten es ja vorhin mal diese ganze iOS-Schiene schon mal grundsätzlich angesprochen, aber da waren wir noch nicht so weit, was jetzt Service Worker und Push-Notifications angeht, was da jetzt wirklich funktioniert und was nicht. Vielleicht kannst du jetzt nochmal für mich, das vielleicht vorher nicht zu 100% verstanden hat, was ist jetzt beispielsweise bei iOS von Service Workern und Push-Notifications unterstützt oder eben auch nicht? Also wo ist noch ein bisschen Weg zu gehen?
Push-Notifications funktionieren. Die haben halt nur ihre komplett eigene API, die bei keinem anderen Browser so funktioniert.
Okay, also sprich, ich muss da, wenn dann, aus meiner Applikation heraus beide APIs unterstützen.
Jo. Add-to-Homescreen geht nicht. Müsste der Nutzer manuell durchführen.
Okay, die ist automatisch, der Browser triggert es niemals.
Genau.
Mhm.
Und der Service Worker verhält sich auch nicht spezifikationsgemäß, was so den Lifecycle angeht. Wann der hochfährt, wann der schläft, wie viele Instanzen davon offen sind und sowas alles. Wiefern das jetzt ein Problem ist, kommt, glaube ich, auf den konkreten Use Case an.
Weiß man denn, wie sie sich verhalten? Oder wahrscheinlich bei iOS weiß man es gar nicht so.
Ja, doch, man kann das ja im Experiment nachvollziehen. Ist halt die Frage, wie wertvoll diese Information ist, weil das nächste iOS kommt ja auch irgendwann. Ja. Und wenn man jetzt anfängt, ganz viele Extrawürste für was zu braten, was offensichtlich nur eine vorübergehende Erscheinung ist, ist das, glaube ich, mehr so eine Frage der wirtschaftlichen Abwägung, inwiefern man jetzt iOS da ernst nimmt oder einfach sagt, pass auf, iOS, du kriegst halt eben eine normale Web-App ohne diesen ganzen Service-Worker-Krempel, den jetzt speziell für dich aufzuziehen, ist es mir jetzt nicht wert. So, dass man halt eben oft einfach diese Abwägung hat, dass man das so rein wirtschaftlich betrachten muss. Also ohne Progressive Web-App ist man heutzutage ja oft gezwungen, dass man irgendwie was fürs Web baut und eine Android-App und eine iOS-App. Und was man halt eben jetzt heute tatsächlich machen könnte, wäre eventuell sich die Android-App zu schenken und Android über die Progressive Web App zu bedienen, dass man aber heutzutage, weil auf iOS die Progressive Web App nicht so gut funktioniert, man dann auf jeden Fall noch eine iOS-App machen muss. Aber dann würde man halt eben zwei Dinger schreiben statt drei, was ja schon mal ein Gewinn wäre. Mhm. Wobei dann halt eben auch noch die Frage ist, ob das, was man mit der App machen möchte, überhaupt auch mit Web-APIs funktioniert.
Mhm.
Das wäre so die nächste Frage. Ich will hier irgendwie meinen neuen fancy, Augmented Reality Krempel irgendwie machen mit dem Web. Also ja, da gibt's APIs für und so, aber da muss man dann halt eben schon die richtigen Flags aktivieren, eine Ziege opfern und so Zeug machen, damit das wirklich hinhaut. Das sind halt immer alles so Fragen. Also es ist einfach nur eine endlose Kaskade von, es kommt drauf an.
Und wie sieht das dann auf Desktop Seite aus, weil wir haben jetzt Android und iOS so ein bisschen, oder wie ist da überhaupt der Anteil? Also ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Also gibt es beispielsweise, dass das zu einer App wird, also fügst du dem Homescreen hinzu, gibt es sowas dann auf dem Desktop?
Ja klar, das gibt's genauso. Also da okay. Poppt genauso ein Fensterchen hoch im Browser, so hinzufügen und dann drückt man drauf und dann ist es im Startmenü.
Und das ist jetzt auch wieder nur aber auf Windows und Apple nicht, oder?
Doch, das geht auch auf Apple. Das kommt halt primär auf den Browser an.
Okay.
Also das geht auf Windows, das geht auf meinem heutigen Linux, das geht auf dem Apple.
Ja.
Halt nicht mit jeder Browser-Betriebssystem, Kombination mit Chrome zum Beispiel überall.
Okay. Ne? Und ist das, warum habe ich das jetzt noch nie gesehen? Weil der Browser, weil ich noch nie auf so vielen Webseiten war, die es unterstützt haben und ich so viel da drauf war, dass der Browser dachte, hey, du solltest das mal als App installieren.
Ja, ich weiß nicht, wie viele Webseiten, gibt's denn da so, die tatsächlich so als eine App für dich installierenswert wären, die es nicht schon so unglaublich lange gibt, dass die so einen unglaublichen Legacy-Wust haben, dass es unmöglich ist, da mal eben Progressive Web App dran zu dengeln.
Mhm.
Ne? Also ich stelle mir auch vor, irgendwie Google Mail so als so Standalone-E-Mail-Client wäre ja ganz cool.
Ja.
Oder irgendwie so einen Slack oder so. Aber die haben halt ja schon ihre nativen Lösungen. Und die haben schon ihren Webbestandscode. Also das ist halt eben noch nicht so häufig. Und vor allen Dingen die Desktop-Progressive-Web-Apps sind tatsächlich auch erst, glaube ich, seit kurzem in Chrome aktiviert, im Sinne von, dass ohne das besagte Ziege-Opfern, dass die standardmäßig aktiviert sind.
Okay.
Aber wenn man
gibt's da irgendeine Webseite, die du kennst, wo ich jetzt irgendwie 10 Tage ineinander drauf gehen kann und dann wird mir das irgendwann angezeigt, damit ich mal diese Experience mal fühlen kann?
Auf dem Desktop wüsste ich das jetzt nicht. Jedenfalls keine, die ich nicht zu Demo-Zwecken gebaut habe.
Okay, alles klar. Na gut.
Nee. Aber ich meine, technisch gesehen funktioniert es halt genauso, weil das ganze Rüstzeug, also der Service Worker ist ja eh unabhängig, ob es jetzt Desktop oder Mobile ist.
Ja.
Und das Manifest müsste halt nur anders ausgewertet werden von der Browser-Betriebssystem-Kombination,
ja,
auf dass es halt eben funktionieren möge.
Ja.
Aber an sich geht das alles schon. Es ist halt noch nicht so irre weit verbreitet und das hast du vielleicht noch nicht gesehen, weil man ist halt damit, man rechnet damit halt auch nicht. Also, ich weiß nicht, wie dir das geht, aber ich gehe auf irgendeine Webseite, klicke da drauf rum und plötzlich poppt irgendein Dialog hoch, der irgendwas will. Ich weiß ja nicht, was du machst, aber ich erstmal gehe weg, ich will weiterlesen. Ich glaube, ich würde es gar nicht mitkriegen, wenn ich jetzt nicht als Nerd schon darauf geeicht wäre, dass diese Dialoge kommen würden, sondern ich würde halt genauso denken, das ist der übliche Social-Media-Kram, die wollen mir irgendwelche Notifications zukommen lassen, bla bla bla. Hm. Ich war letzte Woche bei Axel Springer in Berlin, habe auch über Progressive Web Apps erzählt, die machen das schon und die haben halt ein ganz großes Problem damit, dass die Leute nicht an Bord kommen, weil die halt reflexhaft alles wegklicken, hm, was halt irgendwie so ein Dialog ist.
Ja, also ja, kann man ja nachvollziehen.
Ja, und wer hat's verbockt? Wir.
Ja.
Ne? Wir als Entwickler, ja, haben unsere Nutzer schön so konditioniert, dass die unsere Dinger nicht sehen, weil die halt einfach nur denken, das ist noch mehr von diesem Gehen in App Store, von diesem Spam, von diesem Cookie-Dialog und was nicht alles.
Ja, es gibt ja inzwischen praktisch keine Webseite mehr, die mich nicht versucht abzufangen, wenn ich den Mauszeiger langsam Richtung rechts oben bewege und mir schnell ein Pop-up rüberschmeißt. Hey, können wir dir ein paar E-Mails schicken vielleicht? Das ist ja echt abgefahren, was inzwischen einfach was man da inzwischen, wie man dazu bombardiert wird, oder?
Ja, auch, ja. Und ich meine, selbst jemand, also ich mache da wirklich einen Sport draus, alles zu blockieren, was nicht in meinem Browser weiter auf den Bäumen ist.
Ja.
Aber reicht halt auch nicht, ne?
Ja.
Also ich klicke derweil im Hintergrund einfach mal ein bisschen auf Pinterest rum und warte, bis es mir angezeigt wird. Nach fünf Seitenwechseln habe ich jetzt zumindest schon mal die Notification-Pop-up bekommen. Nein. Ich klicke jetzt mal weiter ein bisschen bis zum Ende des Podcasts rum, ob
irgendwann was kommt. Das ist natürlich auch super, ohne dass du irgendwie sagst, in Häkchen setzt, ich möchte gerne jetzt Notification haben, irgendwie in deinen Einstellungen. Nein, irgendwann wird dir dieses Ding um die Ohren gehauen beim nächsten Page-Reload. Und was machst du? Du hättest es gerade fast weggeklickt.
Mhm. Ja,
fast genau, das ist das Problem. Ja. Also so kann man halt eben dann dieses Onboarding irgendwie ein bisschen besser machen, indem man den Leuten halt das als Opt-in präsentiert. Also was geht, wäre zum Beispiel zu sagen, dass man mit JavaScript einfach abfängt, den Moment, ab dem diese Progressive Web App anzeigen würde, dass diesen Dialog anzeigen würde, dass man den dann unterdrückt und stattdessen einen Button irgendwo in sein UI setzt und sagt, Nutzer, wenn du hier drauf drückst, wird das Folgende passieren. Dann kommt nämlich dieser Dialog und wenn du dann auf OK drückst, dann, und das ist auch nicht fishy und so, sondern das zu einem Opt-in des Nutzers zu machen. Und dann könnte das laufen, ne? Solche Geschichten. Dass man dann kann man nämlich auch da wunderbar so Sachen reinbauen, wie vorher die AGB bestätigen, dann wird das Onboarding ein bisschen besser. Dann müsst ihr halt nur dieses Event zuverlässig feuern, was, wie mir Axel Springer mitgeteilt hat, nicht der Fall ist, aber in der Theorie geht das so.
Okay. Das heißt, es dauert wahrscheinlich einfach noch ein paar Jährchen, bis wir dann soweit sind, oder? Weil wir haben beispielsweise, also, das ist ganz lustig.
Ich würde sagen, wir sind soweit. Ja. Wir haben halt die Welt in einen Zustand versetzt, dass die Welt nicht soweit ist.
Ja, beispielsweise bei den Push-Notifications auf iOS bei uns, bei der Nachfrage danach haben wir festgestellt, dass die beste Version, also die mit den meisten Conversions ist letztendlich, wenn wir einfach nur standardmäßig den Dialog direkt bei Start der App anzeigen, was ja eigentlich komisch ist, wo man erwarten würde, wenn man einen Dialog zeigt, hey, von wegen, ne, hier, das sind die Push-Notifications, das sind die Vorteile, die du haben könntest, möchtest du sie jetzt aktivieren, sagst dann ja, dann kommt der Systemdialog, dass das besser performen würde. Aber tatsächlich ist es einfach so, es scheint so auf der Plattform zumindest zu sein, die User haben sich so daran gewöhnt, am meisten klicken sie, wenn der Dialog ganz stinknormal am Anfang kommt und klickst einfach nur auf Erlauben.
Also entweder das, oder ist es halt eben noch sozusagen der Nachhall der Installation. Ich habe ja mir diese App bewusst geholt. Und wenn ich sie dann starte, dass ich dann eventuell ein bisschen was einrichten muss, so Account anlegen muss oder Push-Notifications aktivieren muss, sagen muss, was soll alles erlaubt sein oder nicht.
Ja, das kann sein, ja.
Ich würde sagen, das ist eher ein Nachhall davon. Aber nochmal das Szenario, du klickst halt einfach nur auf Google rum, ich will jetzt dieses Word-Dokument in PDF umwandeln, klickst das erstbeste Ding an und das fängt an, dich mit irgendwelchem Scheiß zu bombardieren.
Ja.
Das ist halt eben ein gänzlich anderes Onboarding-Verhalten. Ja. Du bist halt einfach als Nutzer im Web darauf geschult, erstmal alles abzuwehren, was da kommt und wegzuklicken, was da kommt. Cookie hier, Datenschutz da, bla bla bla, weg.
Gut, wenn ich jetzt erstmal auf der Webseite bin, will ich auch wahrscheinlich gar keine, also da habe ich auch kein Interesse daran, dass ich das danach dann auch als App irgendwie bei mir habe.
Aber sag das mal dem Rest der Welt, das fände ich sehr gut. Ja. Dann müsste ich weniger Sachen wegklicken, weniger Sachen wegblocken.
Ja, klar. So. Ja, stimmt schon, ja.
Also diese ganzen soften Faktoren sind eigentlich so, würde ich behaupten, mehr das Problem, weil irgendwie über irgendwelche Browserlücken drüber tapezieren oder so. Also, das können wir. Das ist ein gelöstes Problem. Wir haben es halt uns selber schwer gemacht, indem wir halt eben das Web zu diesem unbenutzbaren Haufen haben verkommen lassen, der es halt eben jetzt ist.
Also Resümee bisher jetzt, habe ich nochmal 20 Mal weitergeklickt, bisher habe ich noch nichts angezeigt bekommen. Aber wir werden ab jetzt mal alle danach aktiv drauf achten.
Ja, also du musst auch, also bei Pinterest ist es auch so, das bezog sich, glaube ich, auf Mobile, was sie da erzählt haben. Und die pflegen wahrscheinlich eine mobile Version ihrer Seite, schätze ich mal.
Kann sein.
Ne? Muss ja nicht alles responsive sein. Und dann wäre das eventuell da der Punkt. Ne?
Dann liegt es unter anderem daran, dass wir alle ein iOS-Gerät haben, dass wir das Pop-up
genau. nicht sehen. Also du könntest das halt eben jetzt mit zum Beispiel mit Mobile Chrome ausprobieren. Dann könnte dieser Dialog halt hochpoppen. Wenn du Mobile Firefox benutzt, was ich auf Android übrigens sehr empfehlen kann, ist sehr flott. Gibt's da in der Startleiste, wenn man es hinzufügen kann, direkt so ein kleines Haus-Icon mit einem Plus drin. Das ist also zumindest in Mobile Firefox ständig präsent, wenn es geht. Und auch dieses ganze und manuelles Hinzufügen geht natürlich auch immer. Also wenn du da in Chrome auf deine drei Punkte drückst und dann irgendwie zum Startbildschirm hinzufügen, löst du damit sozusagen manuell diesen Dialog hoch, aus der dann halt eben automatisch auch käme, wenn du oft genug da dich da betätigst und wie gesagt diese Installability Signals machst. Ich weiß halt jetzt wirklich nicht, ob einfach nur rumklicken reicht. Mhm. Ne? Vielleicht musst du auch bookmarken oder dieses oder jenes oder solches. Da ist auch nirgendwo erschöpfend spezifiziert, was der Browser jetzt dafür eine gute Idee halten muss, ja. ab wann da was muss. Sondern es ist wirklich die Entscheidung des Browsers, einfach zu sagen, wann will ich denn sozusagen meinem Nutzer das Ding geben? Und das wäre wirklich auch ein Browser-Produkt-Differenzierungsmerkmal. Da gibt's dann vielleicht den nervigen und den weniger nervigen. Oder beim einen kann man es vielleicht einstellen. So, das kann man also jetzt wirklich nicht so ohne weiteres provozieren, wenn man nicht gerade die DevTools aufmacht.
Mhm. Ich hätte noch eine Frage zur, also wie heißt denn diese Offline-API, wo du jetzt das Katzenbild speichern? Also wie
ist das? Das ist jetzt nicht eine API, sondern so ein Zusammenspiel. Und? Du brauchst halt zuerst mal einen Offline-Datenspeicher. Das wäre dann der, wie nennt sich das? Also es ist einfach nur das Caches-Objekt tatsächlich. Und das ist einfach ein Key-Value-Store, wo die Keys Requests sind, also letztlich Adressen. Und die Responses, die Values sind Response-Objekte, die halt eben alles Mögliche sein können, binär, HTTP, whatever. Und den beschreibst du halt oder liest da Sachen aus und ähnliches. Und spannend wird er halt eben wirklich nur dann, wenn du das Ganze mit dem Service Worker so kombinierst, dass du halt eben darüber timest, wann mit dem Ding interagiert wird. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich bin jetzt ein Service Worker, erstmal leere JavaScript-Datei, dann reagiert dieses Ding erstmal nur auf Events. Wir hatten ja vorhin schon gesagt, wir wollen nicht, dass da beliebiger Code permanent läuft. Das wäre viel zu creepy. Deswegen hat er nur so ein paar globale Events, wie zum Beispiel das Install-Event. Und das wäre, wenn du irgendwelche Dinge hast, die permanent vorhanden sein sollen, der Moment, um diese Dinge, die halt eben dauerhaft installiert sein sollen, um die zu requesten und in diesem Cache abzulegen. Ein anderes Event wäre das Fetch-Event. Das passiert dann, wenn die Web-App irgendwas requestet, was normalerweise direkt zum Server gehen würde. Du könntest dieses Fetch-Event abfangen und in diesem Fetch-Event-Händler einfach sagen, Fetch-Event, respond with, diese Ressource, die ich aus dem Cache gekramt habe.
Okay.
Und wenn sich das jetzt gerade in deinem Kopf super einfach anhört, liegt das daran, dass das tatsächlich ist. Nur, sobald du halt anfängst, irgendwas zu bauen, was komplizierter ist als Katzenbild bei Installation ablegen und bei Bedarf ausliefern, wird das Programm an sich kompliziert. Die API ist wirklich so einfach, wie gerade beschrieben. Mhm. Event, Event Respond With oder Event Wait Until und solche Geschichten, das ist auch super sprechend zu schreiben. Das kann jeder irgendwie einfach lesen, der ein bisschen JavaScript auf dem Kasten hat. Das ist super trivial. Nur die Probleme, die du damit zu lösen gedenkst, sind halt nicht trivial.
Mhm. Okay, also es gibt so ein Cache-Objekt und den Rest kann ich dann meiner Fantasie überlassen.
Ja, genau. Das ist das Tolle. Du kannst alles selbst programmieren. Und die schlechte Nachricht ist, du musst halt auch alles selbst programmieren. Mhm. Ne? Und das kann halt echt irgendwie haarig werden. Mhm. Also ich habe ja heute Abend noch meinen kleinen Talk, aber meine Beispiel-App sieht halt einfach so aus, dass ich einen Währungsumrechner habe. Ich habe irgendwie so die Wechselkurse von der Europäischen Zentralbank und die zeige ich halt eben an, dass man sich irgendwie anzeigen lassen kann, was wäre jetzt ein Euro in australischem Dollar wert. Mhm. So. Und das ist erstmal ziemlich einfach. Nimmst du die Wechselkurse und schlägst sie halt im Offline-Cache ab, dann kann ich halt eben auch, wenn ich in Australien kein Internet habe, mir das umrechnen lassen. Dann willst du aber vielleicht einen Knopf haben, der sagt, Kurse aktualisieren. Und dann fängt es halt an, kompliziert zu werden. Weil dann willst du diese Wechselkurse auch abfragen, diese Ressource vom Server holen. Aber in diesem Fall, wenn das über diesen Button passiert ist, willst du halt eben nicht zum Cache gehen, sondern willst den Cache umschiffen, um zum Internet zu gehen und die Ressourcen da abzugreifen. So. Szenario 1, du hast kein Internet. Was machst du dann? Okay, dann fällst du halt auf den Cache zurück und lieferst es trotzdem aus dem Cache aus, gibst also die alten Daten raus. Mit oder ohne Notification muss man halt eben entscheiden. Angenommen, du hast dann die neuen Daten abgefragt und du hast die aktuellen Wechselkurse bekommen, dann hast du die aktuellen Wechselkurse jetzt geholt, aber im Cache liegt irgendwas Altes und im UI ist irgendwas Altes. Du musst also dann diese beiden Punkte updaten, damit das ganze System wieder in einem vernünftigen Zustand ist. Und dann kommt doch on top, was ist denn, wenn der Server die Wechselkurse updatet und du eine Push-Notification kriegst, dass es neue Wechselkurse gibt? Dann musst du ja auch darauf wieder reagieren und musst wieder Server und Service Worker bzw. Offline-Cache und User Interface, wenn es denn offen ist, in einen Zustand bringen, der da einigermaßen immer die Wahrheit abbildet. Mhm. Und na, du kannst schon vorstellen, dieses Ablaufdiagramm wird dann zunehmend immer komplizierter. Und jetzt geht's halt in meinem Beispiel darum, um eine Ressource, eine JSON-Datei, wo drin steht, 1 Euro sind so und so viele australische Dollar. Mach das mit deiner gesamten E-Mail-Inbox und dann hast du aber Spaß am Gerät.
Ich denke immer noch drüber, gibt's eine API, wo ich abfragen kann, ob ich online bin oder wie meine Verbindung gerade ist auf dem Gerät?
Ob du online bist.
Also ob ich Internet habe?
Ob du Internet hast. Du möchtest also wissen, ob du Internet hast.
Ja.
Okay.
Und wie schnell ist es?
Möchtest du das wirklich wissen? Weil jetzt stell dir mal vor, du hättest Internet und ich gehe in dein Rechenzentrum und ziehe den Stecker. Dann ist der Server, mit dem du reden willst, tot, aber du hast voll viel Internet.
Ja, das war fast meine Frage. Ja. Also zumindest um diesen Button aktualisier mir die Kurse anzeigen zu können. Mhm. Oder vielleicht würde ich den gerne ausgrauen, wenn ich kein Internet habe. Darum ging es mir
aber eigentlich. Was ist denn kein Internet?
Kein Internet
also
ist keine...
Ich bin jetzt ja heute Morgen durch den Bahnstreik hindurch von Kiel nach hier runtergefahren. Und da gibt es dann so Gegenden wie zum Beispiel zwischen Kiel und Neumünster. Das ist so ländliches Schleswig-Holstein. Das ist also ländlich für Fortgeschrittene. Und da habe ich teilweise so 2 Balken Edge. Ist das online?
Oder vielleicht ein anderes gefragt, wie würdest du es denn machen? Also so ein, sagen wir mal das Beispiel Bahn fahren. Wie würdest du deinen Service Worker programmieren, um dir ein möglichst gutes User-Gefühl zu geben, wenn du auf diesen Button klickst?
Sag ich gleich. Worauf ich halt hinaus möchte mit meinem ganzen Getrolle ist, ich verstehe das Bedürfnis hinter dieser Frage, aber die Frage ist trotzdem falsch. Weil das kommt halt immer doll drauf an. Du hast also jetzt 2 Balken Edge in meinem Beispiel im ländlichen Schleswig-Holstein. Und ob das online oder offline ist, kommt halt drauf an. Willst du eine E-Mail abschicken? Das reicht. Willst du NPM-Install machen? Vielleicht nicht so gut.
Eigentlich ging es auch ein bisschen in die Richtung, wenn ich nämlich die Verbindungsgeschwindigkeit abfragen kann im Browser, kann ich dem Service Worker ja fragen, zum Beispiel, welche Qualität an Bildern soll er bitte requesten bei dem Install-Event oder sowas.
Weil du fragst zum Moment X die Verbindungsgeschwindigkeit ab und schließt dann daraus, dass du im Moment X plus 1 die gleiche Verbindungsgeschwindigkeit hast.
Genau, aber es wäre zumindest ein educated guess.
Ja, aber ich so als alter Bahninsasse kann dir sagen, das ist halt schwierig. Also, um die Frage zu beantworten, die du gerade gestellt hast, wie würde ich es denn machen? Die einzige Möglichkeit, um rauszufinden, ob ich eine Ressource vom Server requesten kann, ist zu versuchen, die Ressource vom Server zu requesten.
Und dann würdest du beispielsweise, ich meine, du hast ja einen Server-Timeout, oder du willst ja wahrscheinlich nicht auf den Server-Timeout warten, um dann zu entscheiden, du hast nicht genug Internet, sprich, du würdest...
Vielleicht kannst du ja deinen eigenen Timeout schreiben, ne?
Du schreibst einen Timeout pro Ressource oder Ressourcengröße, ja. Oder was? Du hast einen Endpunkt, weißt, okay, hast eine Funktion, die nur Bilder requestet, da sagst du halt, ich warte 3 Sekunden, wenn dann nichts kommt, liefere ich mein Cache-Ergebnis zurück.
Ich meine, so läuft's ja auch bei jeder nativen App, ne? Da ziehe ich die App halt runter, dann fängt er an zu drehen und probiert halt die Daten zu requesten. Und wenn es geht, ist gut, und wenn es nicht geht, geht's halt nicht. Aber das ist halt die einzige Möglichkeit, das zu machen, weil alles andere ist halt im besten Fall spekuliert, im schlechtesten Fall geraten oder kann dich halt eben auch auf die komplett falsche Fährte führen, weil irgendwie Internet ist total gut, aber aus irgendwelchen Gründen hat sich deine Infrastruktur die Karten gelegt oder irgendwie GitHub ist down, soll ja auch mal vorkommen und irgendwie so Dinge. Zu so einer Kommunikation gehören halt immer 2 Dinge und die Frage ist halt nicht nur, bin ich online, sondern ist auch zum Beispiel der Server online und ist halt eben auch der Weg von mir zum Server irgendwie gegeben. Und die einzige Möglichkeit, um das wirklich rauszufinden, ist, den Request durchzuführen. Man kann natürlich vorher einen Ping hinschicken oder irgendwie sowas, aber das bringt ja nichts, weil dann ist ja der ICE vielleicht schon in den Tunnel eingefahren. Mhm. Einfach die Ressource requesten und einfach damit umgehen, dass die gegebenenfalls nicht ankommt, ist so die einzig sinnvolle Möglichkeit, das zu machen. Und ja, ganz zu Beginn hast du gefragt, gibt's denn Möglichkeiten, gibt's denn APIs, um das alles abzufragen? Ja, die gibt's. Die sind alle Käse. Die existieren aber in unterschiedlichen Schrecklichkeitsstufen. Also zum Beispiel gibt's so ganz, ganz klassisch so dieses Window Navigator Online, also ein Boolean. Die Spezifikationen sagen dazu, das Feld ist true. when the user agent might be online, so steht's da geschrieben, kannst du also knicken. Ich habe das bei einer ganz bestimmten Browser-Betriebssystem-Kombination früher mal immer sehr schön demonstrieren können. Nimmst du dir ein Netzwerkkabel, steckst du in den Blumentopf rein, ping, sagt er dir, ist online. So auf dem Niveau ist das teilweise. Kannst du völlig in der Pfeife rauchen. Aber es gibt halt eben dann auch noch so Dinge wie zum Beispiel die Navigator Connection API. Und da sagt er dir dann halt eben so Dinge wie irgendwie 3G oder so. Wenn du mal die Spezifikation genau liest, ist das aber so, dass dann die daraus auch ablesbaren Geschwindigkeitswerte hardcoded sind. Also wenn irgendwie dein Browser durch dein Betriebssystem auf die Idee kommt, du wärst jetzt irgendwie voll mit LTE unterwegs, sagt er dir halt eben eine gewisse Geschwindigkeit, die halt laut Spezifikationen da hardcoded ist, die aber nichts mit der Realität zu tun hat, weil dein Datenvolumen verbraucht ist. Mhm. So. Also, ich weiß, was du willst, aber trotzdem, die einfachste Variante, damit umzugehen, ist Request probieren und gucken, was passiert.
Also okay, also du würdest dann am Button auf jeden Fall anzeigen.
Ja.
Dann.
Weil ich meine, was wenn nicht? Also ich meine, ne, diese es gibt ja mehr als genug Buttons in unserem täglichen Leben, die irgendwie da sind, aber von zweifelhafter Funktionalität sind. So Fußgängerampel, Tür zu machen beim Aufzug. Hm? Die tun nicht alle. Die sind meistens nur da, weil die Leute da einen Button haben wollen. Und das sollte man genauso sehen, ne? Wobei unser Button mit den neuen Wechselkursen halt wenigstens auch was täte. Jedenfalls meistens, wenn man nicht gerade im Zug ist. Mhm.
Gute Beispiele. Mhm.
Mhm. Aber würdest du, also jetzt zum Beispiel im Beispiel des Mail-Clients, wenn ich auf iOS bin, ich swipe nach unten, dann aktualisiert sich irgendwas und da ist ja wirklich so, entweder ich warte halt so lange mit dem Aktualisieren, also die warten ja immer eine feste Zeit da, bis da etwas zurückkommt. Wenn da nichts zurückkommt, geht's auch wieder nach oben, ich sehe die alten Daten. Wenn ich jetzt sagen will, ich mache einen Server-Request in meinem Service-Worker und der Timeout von Server-Seite ist auf 60 Sekunden gestellt. Würdest du beispielsweise sowas einbauen, wie in bestimmten Fällen warte ich 4 Sekunden oder sowas und gebe dann erstmal mit einer Notification wie so zurück, hey, gerade keine aktuellen Daten, und würdest den Request im Hintergrund weiterlaufen lassen und dann updaten, sobald der vielleicht dann doch nach 15 Sekunden zurückkommt? Du willst aber nicht den Nutzer 15 Sekunden lang warten, ob da irgendwie...
Ja, also auf jeden Fall den Nutzer nicht 15 Sekunden lang warten lassen. Also das Schlimmste an der Bahn-App ist halt wirklich, du ziehst runter und sagst so, hier, aktualisier mal, und dann sitzt du halt vor diesem ausgegrauten Ding, siehst im Hintergrund, was du nicht mehr lesen kannst, während dann sich halt der Spinner da dreht. Das ist halt komplett überflüssig. Man könnte ja wirklich irgendwie bei solchen Sachen sagen, okay, ich aktualisiere, hier sitzt du so lange noch vor diesem alten Stand. Ne? Man braucht halt wirklich einen souveränen Umgang mit diesem Umstand, dass Verbindung gegebenenfalls nicht da ist. Jedenfalls hierzulande brauchen wir das. Ne? Irgendwie zivilisiertes Ausland, wollen wir nicht drüber reden, da ist das nicht so das große Problem. Aber hierzulande ist es halt auch echt auffällig, dass diese ganzen, also eure Apps kenne ich jetzt nicht, die sind bestimmt total toll, aber viele mobile Apps sind halt wirklich eindeutig. Also man sieht einfach an dem Handling von dem Offline oder halt so zwei Balken Edge-Zustand, dass das programmiert wurde von Menschen, die mit einer DSL-Leitung ausgestattet in beheizten Büros sitzen. Mhm. Anders kommt man nämlich nicht auf die Idee, dass das okay ist, das komplette UI hinter so einem Spinner zu vergraben, weil das Update kommt ja ganz schnell. Das ist halt Käse. So, was ich fordere seit Jahr und Tag, dass man irgendwie in so Firmen wie der euren, wo es das bestimmt schon gibt, irgendwie mal so den Edge-Donnerstag einführt.
Jeder arbeitet mit Edge.
Irgendwo am Router mal so dann, ne, bisschen so die Handbremse anzieht, damit man einfach mal auch selber merkt, wie das da draußen so zugeht. Also ich bin da eventuell jetzt so ein bisschen angefressen, weil ich halt so die Bahn fahre, aber.
Ja. Aber das macht doch Unity Media eh jeden Montag bei uns. Ich kann sagen. Also ich glaube, dafür müssen wir nichts tun. Ja. Nee, aber ich finde eigentlich auch echt eine ganz gute Idee. Aber ich meine, bei uns ist ja durchaus so Ladezeiten so zumindestens akutes Thema, weil es ja also gerade bei diesen Instant-Games, die wir ja auch entwickeln, von Facebook immer stark auch propagiert wird. Ich meine, ist ja eigentlich klar, aber wird von ihnen auch jedes Mal auf jeder Konferenz propagiert, wie wichtig irgendwie möglichst auch initial kleine Ladezeiten sind, um den Nutzer möglichst schnell halt in die App zu bekommen, um möglichst wenig Nutzer zu verlieren. Und ich meine, das Gleiche trifft auf jeden Teil der App irgendwie hin, dass man eben nicht am Anfang auch alles zum Beispiel laden muss, bevor ich überhaupt die Applikation sehen kann für jeden Unterscreen, den ich irgendwie brauche.
Also man merkt es halt auch immer, also bei halt irgendwelchen Apps, wo halt so Geschwindigkeit mit Erfolg verknüpft ist. Ja. Da ist halt meist auch kein Problem. Aber die Bahn hat nichts davon, wenn dieser DB-Navigator schnell lädt. Das ist halt egal, weil zu dem Zeitpunkt habe ich ja schon verloren.
die überbrücken die Real-Life-Wartezeiten damit, dass du am Handy noch länger warten musst. Dann kommt dir die echte Wartezeit nicht so lange vor.
Ja, sie könnten Werbung anzeigen. Das sollte man vielleicht denen mal nicht verraten. Ne? Also sowas in der Richtung. Ne? Also was ich halt, das ist halt eben genau das, was ich meine mit so diesen Soft-Faktoren. Wir könnten das alles so wunderbar machen mit den Service-Workern und dem ganzen Mobile-App-Krempel, aber wir machen halt eigentlich alles falsch. Wir haben unsere Nutzer dazu trainiert, dass sie alles immer sofort wegklicken, sodass unser Service-Worker-Dialog nicht mehr wahrgenommen wird. Mhm. So. Wir machen uns auch eigentlich immer alles unglaublich kaputt, indem sämtliche mobilen Web-Apps einfach so unglaublich unbenutzbar sind, weil die Megabytes und Megabytes und Megabytes und Megabytes von JavaScript enthalten, was wir auf irgendwelchen ARM-Prozessoren ausführen, die ja alles können, außer halt eben Megabytes von Code mal eben schnell parsen und ausführen. Und das wird halt immer mehr. Das wird halt nicht weniger. Wir schaffen es immer, die zur Verfügung stehenden Ressourcen, die da die Computer uns da neu überhelfen im mobilen Bereich, jedenfalls beim Web ist das so, mehr als zu verbrauchen. Und es wird immer langsamer und schrecklicher. Und wenn man einfach nur das sein lassen würde, dann könnte alles so toll sein. Aber man entscheidet sich ja dagegen. Es müssen ja 20 Megabyte Angular oder so ein Scheiß sein.
Angular oder so ein Scheiß.
Das ist, glaube ich, das Thema von der 10. nächsten Folge ist genau. Angular oder so ein Scheiß.
Ich habe nichts gegen Angular oder gegen so einen Scheiß.
Ja.
Aber es wird halt einfach nur völlig, völlig falsch und völlig rücksichtslos eingesetzt.
Ja.
Weil man könnte das halt eben ja auch als rücksichtslos framen. Weil wir machen hier unser tolles JavaScript-Ding und das sind halt irgendwie jetzt wirklich mal, weiß ich nicht, 5 Megabyte von, weiß ich nicht, Framework und Library und Keks. Aber was wir ja damit eigentlich nur machen, ist ja anderer Leute Datenvolumen und Strom zu verbrauchen.
Mhm.
So. Und das könnte man ja auch einfach als rücksichtslos bezeichnen. Ist jetzt so im App-Bereich halt eben bei Leuten, die irgendwie ein Produkt haben, wo es halt irgendwie einen klaren Revenue-Stream gibt, irgendwie weniger schlimm als bei Zeitungen und sowas, wo halt alles nochmal mit dem 17. Tracker versehen werden muss.
Mhm.
Aber trotzdem ist das ein Problem. So, das könnte alles so schön sein, wenn wir es halt schön machen würden. Aber da helfen halt keine APIs oder so, da hilft halt auf unserer Seite Zurückhaltung und vielleicht eben der Edge-Donnerstag.
Ja, den finde ich auf jeden Fall sehr gut.
Definitiv.
Ja, alles klar. Dann beenden wir den Thema Blog und kommen zum Pick des Tages. Und gerade den Jingle im Hintergrund. Yay. Ja, okay, dann go.
Das Dennis war nicht mehr im Mikrofon, aber macht nichts.
Das üben wir wirklich noch mit den... Also ich weiß nicht, ob wir das mit den Mikros üben sollten, mit dem Hin- und Hergeben oder vielleicht noch ein weiteres Mikro oder so.
Ich glaube, in dieser Kiste sind nur 4 Anschlüsse. Oder würde das irgendwie gehen?
Gut.
Aber Mario antwortet auch schon wieder auf meine Fragen jetzt. Von daher lassen wir das vielleicht einfach. Kommen wir zu meinem, zu meiner Empfehlung des Tages. Und zwar eine Webseite. Eigentlich würde die sich voll eignen, um daraus eine Progressive Web App zu bauen, weil das eigentlich eine relativ simple Sache ist. Die hier nennt sich werstreamt.es.
Werstreamt.es.
Und zwar geht es einfach darum, die Verfügbarkeit von Serien und Filmen auf, weiß ich nicht, 10, 15 verschiedenen Videoplattformen, was ziemlich cool ist. Das heißt, wenn man irgendwie einen Film gesehen hat, man kann sich nämlich auch erinnern lassen an verschiedene Sachen. Das heißt, man hat irgendwie einen Film gesehen und kann den dann einfach eingeben und sagen, hey, erinnere mich, wenn der irgendwo verfügbar ist. Und dann ist da, keine Ahnung, Netflix, Amazon Prime,
Videobuster,
alles, was es so an Plattformen gibt.
Freenet Video,
man weiß ja, was man selbst zu Hause hat. Und dann weiß man, wann es kostenlos zu streamen geht. Gibt's auch als App und als Webseite. Und ja, finde ich sehr cool eigentlich.
Sehr gut.
Ah! Jetzt hängt auch noch das Kabel. Da schließe ich mich einfach direkt an, weil
ist das auch dein Pick?
Nein, aber ich empfehle eine Serie, deswegen passt das thematisch sehr gut. Und zwar empfehle ich die Serie The Good Place. Ich weiß nicht, ob die einer von euch kennt. Die ist absolut fantastisch. Ich möchte nicht viel drüber verraten, weil sie
vielleicht trotzdem eigentlich will grundsätzlich ich gar nicht um was es geht. Oder?
Nein, es geht darum, am Anfang... wacht die Hauptdarstellerin, sitzt auf einem Stuhl und macht die Augen auf und kriegt gesagt, dass sie tot ist und im Himmel angekommen ist. Und dann ist das Ganze, entfaltet sich eine relativ abstruse und super lustige
so viel.
Geschichte. Bitte?
Verrat doch nicht so viel.
Ich will ja nichts extra nicht viel verraten, weil sehr viel der Brillanz der Serie leitet sich daraus ab, wenn man nicht so viel drüber weiß.
Und was sagt, wer streamt ist, wo man es streamen kann?
Das findet ihr am besten selber heraus, indem ihr einfach euch auf Dennis' Pick hin diese Seite selber anguckt.
Dann mache ich jetzt weiter, weil mein Pick geht in eine ähnliche Richtung. Ich habe nämlich heute den Trailer zu Avengers Endgame geschaut. Und das ist mein Pick.
Der Trailer oder der Film?
Der Trailer und der Film später, aber der kommt erst April oder so. April,
ah, okay. Und da gehst du ja mal richtig in den Underground hier mit deinen Empfehlungen.
Okay, meine Empfehlung ist die App Color Snapper. Einfach ein kleines Tool, wo ich einfach meinen ganzen Bildschirm mit so einem kleinen Snapper rumfahren kann, gucken kann, welcher Farbcode, welcher Teil meines Bildschirms hat. Hilft immer was, kann formatiert werden in allen möglichen Formen, RGB, Hex, aber auch direkt in der Swift-konformen Weise und sowas. Alles ganz toll. Color Snapper, kann ich empfehlen.
Das klingt sehr praktisch. Und Peter, was hast du?
Ich habe keinen Pick. Ich bin wenn ich jetzt zynisch wäre, könnte ich jetzt ja die Bahn erwähnen, die heute ihren schönen Streik gemacht hat und mich deshalb schon sehr früh hat losfahren lassen.
Aber hat sie mir den Streik angezeigt, die Bahn-App? Ich bin ja Autofahrer, ich habe ja gar keine Ahnung. Hat sie von dem Streik gewusst, die App?
Später als so die typischen Nachrichtenseiten.
Na gut.
Also wenn du irgendwie wissen wolltest, in welchem Bundesland jetzt gerade der Verkehr eingestellt wurde, dann bist du irgendwie auf Spiegel Online besser beraten gewesen als auf der Bahn-App. Aber
also wir merken, wir haben viele Optimierungen. Nicht nur Progressive Web Apps, sondern auch noch inhaltliche Verbesserungen möglicherweise an der App.
Unser Vorschlagkatalog geht dann an die Bahn nach der Sendung.
Ich hätte gern so einen Bahn-Navigator mit Tabs, dass man irgendwie so gucken kann, ich könnte Verbindung A nehmen, aber auch B und dann wer verspätet sich jetzt wie. Das wäre mal, bau mal einer, ich will das haben.
Mhm. Ich hätte gern immer eine, die gab es mal irgendwann im App Store, so eine App, wo man sich so Favoriten von Stops, also gerade so für das Uber-Netzwerk sichern kann, die einfach, also man einfach schnell eingeben kann, von wo nach wo man will. Ich finde es in dieser RMV-App, ist das so ein Schwachsinn, wie man da, dass man sich überhaupt gar keine Favoriten speichern kann von Plätzen und so mal schnelle Verbindungen, so die typischen, so einfach 5 Stück hast und jegliche Kombination daraus hinbekommst durch Drag and Drop oder wie auch immer.
Das ja, seltsam eigentlich, dass das nicht Standard ist. Ne? Ich meine, wie viel Prozent der Fahrten, die Leute nachgucken, beziehen sich wahrscheinlich immer wieder auf die gleichen 2-3 Orte.
Ja, aber
wie viele Verkehrsverbünde gibt's mit ihrer eigenen App?
Ja, und das ist auch sehr wichtig.
Und wie viele fähige Entwickler gibt's? Also,
ja.
Das ist halt auch schwierig.
Ja. Ja. Okay. Dann bedanke ich mich nochmal ganz herzlich, Peter, dass du uns bereichert hast hier mit deinem Wissen zu Progressive Web Apps. Und
ein riesiges Vergnügen, danke.
Ja, für uns auch. Dann
jetzt Werbung zu machen für unser Meetup heute Abend ist wahrscheinlich ein bisschen zu kurz.
Ja, genau. Wenn wir livestreamen würden, dann könnten wir das machen, aber tun wir nicht. Ja. Deswegen lassen wir es nicht. Ihr habt es verpasst, aber vielleicht beim nächsten Mal.
Aber wir freuen uns schon auf das Meetup heute Abend. Oder ich weiß es gar nicht, müssen wir heute Abend dann auch noch Fragen stellen? Ich habe schon alle Fragen gestellt. Wir stellen es einfach mit vor und erzählen jetzt auch was.
Ja. Ja, keine Ahnung, wie ich jetzt den Podcast... Wir beenden jetzt einfach. Ich freue mich auf jeden Fall auch total auf den Vortrag gleich. Ich bin sehr gespannt, wie viele Leute noch kommen. Und bin tatsächlich so ein bisschen, das hat man vielleicht an einer Stelle gemerkt, so ein bisschen durcheinander. Ich habe tatsächlich ein bisschen Lampenfieber, weil ich hier gleich anmoderieren muss und externe Leute kommen. Und ich dachte, ich bin da völlig abgehärtet, weil ich hier immer die internen Meetings moderiere. Aber irgendwie die Vorstellung, dass jetzt hier plötzlich dann so, keine Ahnung, knapp 20 Leute von außen sitzen, habe ich auf einmal gemerkt, so lustig, das fühlt sich auf einmal ganz anders an. Gut, in dem Sinne. ja, hoffen wir hattet Spaß mit dieser kleinen Sonderfolge und wir hören uns im planmäßigen Programm in anderthalb Wochen an dem Freitag wieder. Bis dann.
Ciao. Tschüss. Tschüssi. Dennis, du auch? Willst du noch was sagen?
Ich will nichts mehr sagen, außer dass Mario heute ganz vergessen hier dieses Feedback-Ding und so, ne? Also, wenn ihr Feedback habt, einmal gerne auf Twitter. Oh Mann.
E-Mail?
Sebi, wie ist der Twitter-Handle?
@irgendwas.
@mobilfunk_pod.
Ja.
Und E-Mail Adresse, genau. Fabi?
Mobilfunk@lotem.de.
Sehr gut.
Prüfung muss starten. Zum Glück haben wir dich nochmal gefragt, auf jeden Fall.
Ja, genau. Also falls ihr irgendwelches Feedback von uns habt, wir freuen uns, wenn ihr uns schreibt. Und sonst hören wir uns in eineinhalb Wochen wieder. Bis dann.
Bis dann.
Tschüss. Ciao. Tschüss.